Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mali. Das Land war gerade wieder in den Schlagzeilen bei uns in den letzten Tagen, weil eine Schweizer Missionarin entführt wurde. Werfen wir deshalb nun in Kontext einen Blick auf die aktuelle politische Lage in diesem westafrikanischen Land. Mali, eine der stabilsten Demokratien in Afrika, erlebt innerhalb weniger Wochen traumatische Ereignisse. Zuerst der Putsch junger Offiziere am 22. März, die Vertreibung des demokratisch gewählten Präsidenten, dann wird der ganze Norden des Landes von Rebellen der Tuareg besetzt. Mali, ein Land am Rande des Abgrunds. Und doch gibt es Hoffnung, sagen die beiden Gäste in unserer Sendung. Die Soziologin und Expertin für Demokratiefragen Lucy Köchlin und der Mali-Kenner und Ethnologe Bernhard Gardi. Sie hören die beiden nun im Gespräch mit Christoph Keller.
Lucy Köchlin, Sie sind Soziologin, Sie beschäftigen sich am Ethnologischen Seminar der Universität Basel und andere mit Fragen der Demokratisierung in Afrika und der guten Regierungsführung. Und manche würden jetzt sagen, nun gut, ein Militärputsch in Afrika und der Aufstand von Rebellen, das ist ja mehr oder weniger an der Tagesordnung. Was geht uns das alles denn eigentlich an?
Nun, wenn ich Politikerin wäre, dann würde ich drei Stichworte oder Schlagworte nennen, nämlich Migration, Terrorismus und Drogenhandel. Migration wird sich natürlich verstärken aufgrund der Unsicherheit und der Gewalt. Der Terrorismus hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Wir sehen das bei den zunehmenden Entführungen beispielsweise, die jetzt im Norden von Mali zu sehen sind. In dem Sinn hat sich das natürlich auch ganz direkt auf Schweizerinnen und Schweizer ausgewirkt, nicht zuletzt auch hinsichtlich des Tourismus. Beim Drogenhandel ist in den letzten Jahren auch festzustellen, dass insbesondere der kolumbianische Drogenhandel sich vermehrt in der Sahelzone verlagert hat, also in Mali, im Tschad, im Niger. Und insofern das natürlich auf unsere Gesellschaft auch eine direkte Auswirkung hat. Was meines Erachtens aber vielleicht wichtiger und unmittelbarer mit der Schweiz zu tun hat, ist unsere Zusammenarbeit, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Mali im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und natürlich auch die Fortschritte in der Demokratisierung, die Mali eigentlich bisher gezeigt hat.
Also die Ereignisse in Mali, in dieser weiten Sahelzone in der Sahara, betreffen uns ganz direkt. Bernhard Gardi, Sie sind Ethnologe, haben lange Jahre am Museum der Kulturen in Basel die Abteilung Afrika geleitet. Sie waren viele, viele Jahre in Mali, kennen das Land sehr gut. Ein Putsch junger Offiziere und der Vorstoß einer ganzen, ich sag's jetzt mal so, Horde von Tuareg in den letzten Tagen und Wochen, hat Sie das alles überrascht?
Ich muss sagen, ja, eigentlich schon. Ich wusste, dass im Nachbarland der Republik Niger das Tuareg-Problem anders gelagert ist, vor allem virulenter ist, als in Mali. Mali hatte dieses Problem um 1992 herum, hatte ich gemeint, eigentlich besser gelöst, als das der Niger gelöst hatte. Es gab auch dieses sehr große Entwicklungshilfprojekt von der GTZ, von den Deutschen finanziert, Mali Nord, in dem Projekt eben rückkehrende Malien, die unter Gaddafi in Libyen gearbeitet hatten, sei es nun in dieser Armee Islamique, sei es nun auf den Ölfeldern als irgendwas, als Gärtner. Als die zurückkamen, hatten die nichts und die sollten integriert werden, indem man ihnen bewässerbare Reisfelder übergab. Und jetzt war ich, muss schon sagen, an sich sehr erstaunt, dass innerhalb weniger Tage eine Fläche von rund 800.000 Quadratkilometern, unvorstellbar, quasi jetzt gegen die malische Armee sei eingenommen worden.
Wir wissen seit gestern, dass in der Wüstenstadt Timbuktu eine Schweizerin entführt worden ist, offenbar von den Mitgliedern der Al-Qaida im Maghreb, der sogenannten Ansardin, die einen Teil der Tuareg-Rebellen ausmacht. Jetzt Bernhard Gardi, wir reden immer von den Tuareg, aber wer sind sie denn, die Tuareg?
Die Tuareg waren lange sehr populär bei uns in Mitteleuropa als diese verschleierten Männer auf ihren Kamelen. Die Tuareg sind an sich eine Fraktion der Berber, die es sehr früh Richtung Wüste, Richtung Sahara, Richtung Süden abgedrängt hat, vor sicher 1000 Jahren. Ihre Sprache, das Tamashek, ist eine Berbersprache. Selber teilen sie sich auf in einer Vielzahl von sogenannten Kel. Also Kel bedeutet Menschen. Ich habe Kel Ayr, Kel Hogar, Kel und so weiter. Menschen von diesen, diesen und diesen Regionen. Und diese Tuareg eben treffe ich an in Algerien, in Mali, in der Republik Niger, in Burkina Faso, in Mauretanien, in 4, 5 Ländern.
Das heißt, Sie haben ein Siedlungsgebiet und auch ein Wanderungsgebiet, das über mehrere Staaten hinweg sich zieht. Lucy Köchlin, das ist ja nicht ganz einfach, ein solches Volk, sage ich jetzt mal, zu handeln.
In der postkolonialen Ordnung ist man damit umgegangen, dass die damalige Organisation der afrikanischen Einheit, die heutige Afrikanische Union, als erstes oder zweites Prinzip die territoriale Integrität festgelegt hat. Das heißt, dass Sezession rechtswidrig war. Damit wollte man natürlich diesen Problemen entgegenkommen. Wir sehen seitdem, dass der Kalte Krieg zu Ende ist, also in der Ordnung nach 1989, dass diese Auseinandersetzungen sehr viel stärker aufgebrochen sind und wir deshalb auch eine sehr viel höhere Konflikthäufigkeit nicht nur in Westafrika sehen.
Jetzt wollen die Tuareg, die jetzt wirklich mit Macht einen Teil des malischen Territoriums erobert hat, die wollen ja einen eigenen Staat. Das Mouvement National de Libération de l'Azawad, das da führend ist, will einen eigenen Staat. Eigentlich eine doch etwas schwierige Vorstellung, in diesem Wüstengebiet einen eigenen Staat zu bilden.
Ich denke, man muss es einfach mit einer Prise Salz nehmen, insofern, dass diese Vorstellungen nicht einheitlich und homogen sind, sondern jetzt gerade in diesem Bereich natürlich sehr viele Interessen und sehr viele Pfründe auch zu verteidigen sind.
Denken Sie an mögliche Erdölvorkommen? Denken Sie an mögliche Uranvorkommen. Wenn wir dieses ganze Gebiet anschauen, diese Taudeni-Senke, 600 Kilometer nördlich von Tombuktu entfernt, also wirklich im Nichts draußen, wer dort oben wohnt, hat permanent Durchfall, weil es nur brackig salziges Wasser zum Trinken gibt. Das ist gehört zu den ältesten Sedimenten innerhalb dieses alten Kontinentes Afrikas. Da kann man irgendwie alles erwarten. Es ist aber zu sagen, wir sprechen jetzt von den Tuareg. Aber es geht jetzt nicht ausschließlich nur um Tuareg. Wir haben dort auch die Berabisch. Das sind Hassaniya-Sprechende, also Arabisch-Sprecher. Hassaniya ist das maurische Arabisch mit einem hohen Prozentsatz an Berber-Terminologie. Also zum Beispiel der Karawanenverkehr zwischen Tombuktu und dieser Taudeni-Senke, wo seit Alters her Salzplatten abgebaut werden. Dieser Karawanenverkehr wird nicht von den Tuareg wahrgenommen, sondern von den Hassaniya sprechenden Berabisch. Hinzu kommt, dass seit sicher 200 Jahren Tombuktu, aber auch die alte Schwesterstadt Walata in Mauretanien durch die Kunta, durch die noble Familie El Bekai, das ist eine Kunta-Familie, vielleicht nicht beherrscht wurde, aber diese El Bekai-Familie war die moralische Größe für diese beiden Städte und so weiter. Also wir merken, es wird kompliziert. Wenig Menschen, riesige Flächen, seit Alters wirtschaften die zusammen, bekämpfen sich, schließen Frieden und jetzt sind wir wieder so an einem Übergang angekommen, wo offenbar alles neu verhandelt werden muss.
Jetzt wird ja da nicht nur mehr mit Salz und mit Hirse Handel getrieben, sondern in der Zwischenzeit eben auch mit Drogen, mit Menschen, mit Fahrzeugen. Wie ist es dazu gekommen, dass in dieser menschenleeren Zone solche Güter gehandelt werden?
Ich denke, man muss wirklich in aller Deutlichkeit auch darauf hinweisen, dass das eingebettet ist in internationale Finanz- und auch Kommunikationsströme. Also einerseits hat sich die Kommunikation und die Technologie natürlich vereinfacht und deshalb ist es sehr viel einfacher für kriminelle Gruppen, sich jetzt beispielsweise mit bestimmten Gruppen in der Sahara, sei es Tuareg oder andere, zu verbinden. Und Geld ist da natürlich ein sehr starkes Argument. Und das sieht man jetzt gerade beispielsweise beim Drogenhandel, der von Südamerika aus vor allem gesteuert wird. Aber das Ähnliches könnte man auch beim Waffenhandel und auch beim Menschenhandel beobachten.
Flugzeuge landen mitten in der Wüste, werden daraufhin verbrannt, nachdem man die Drogen entladen hat. Ein Argument, weshalb diese Region vom Drogenhandel jetzt insbesondere, aber eben auch vom Waffenhandel stark betroffen ist, Lucy Köchlin, ist, dass man sagt, ja, die Tuareg hatten eben kein Auskommen. Sie waren am Rande der Armut und sind dann eben ausgewichen. Ist das ein stichhaltiges Argument?
Ich bin nicht kompetent, das jetzt im Hinsichtlich der Tuareg zu beantworten. Aber was mir offensichtlich scheint, ist, dass dieses Gebiet, diese 800.000 Quadratkilometer Sahara, die sind per Definition sehr schwer zu kontrollieren. Das heißt, die territoriale Integrität des Staates Mali in diesem Fall ist auch in einem gut ausgerüsteten Staat sehr schwer aufrechtzuerhalten. Und von dem her würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass sogar wenn die Tuareg auch andere Einkommensquellen hätten, dass hier einfach die Versuchung, sagen wir, auch natürlich der finanziellen Versuchung des illegalen Handels zu erlegen, sehr groß ist.
Bernard Gabi?
Wenn wir diesen ganzen Raum über die letzten 6 Generationen, 100, 150 Jahre hin anschauen, als Historiker sozusagen, dann stellen wir natürlich fest, die Tuareg haben laufend immer nur verloren. Die hatten ganze Sklavendörfer, die für sie ihre Hirse oder ihren Reis anbauten, die Schmiede lieferten ihre Lanzen etc. Das ist natürlich heute alles vorbei.
Sie waren die Herren in dieser Gegend.
Richtig. Und das ist heute, kann man auch sagen, für die Tuareg ein Problem. Wie nennen sie sich eigentlich dem Westen gegenüber? Eine Zeit lang nannten sie sich Kel-Tamashek, die Menschen, die Tamashek sprechen, das trifft zu. Aber all die ehemaligen Sklaven, die Bella, und je nach Region und je nach Status haben sie auch unterschiedliche Namen. Die sprechen heute auch Tamashek, aber die werden dann wohl von der noblen Elite weniger willkommen geheißen für ihren neuen modernen, in Anführungszeichen, Staat Azawad. Die Tuareg haben auch viel verloren während des Algerienkrieges. Der begann 1954 und das war ja noch während der Kolonialzeit und die Tuareg spekulierten darauf, vielleicht doch zu einem eigenen Territorium zu kommen. Deshalb unterstützten sie den algerischen Befreiungskrieg eigentlich nicht. Sie unterstützten die Franzosen auch nicht, aber sie hielten sich einfach zurück. Und das wurde natürlich mit scheelen Augen dann vom unabhängigen Algerien registriert, dass die Tuareg eben nicht mitgeholfen hatten. Und heute gibt es viel weniger Tuareg im Hoggar-Gebiet, das heißt auf algerischem Territorium, als das in den 50er Jahren der Fall war. Hinzu kommt auch noch der weitere Ausrechnungsprozess der Sahara. Es ist ein überaus kompliziertes, faszinierendes Problem.
Aber eine Konstante gibt es in all dem, Bernard Gardi und Lucy Köchlin, dass die Tuareg von Anbeginn eigentlich sich nie wirklich haben integrieren wollen in diese Staatlichkeit, sei es in Mali, sei es in Niger, und immer in einer Art Irredentismus gelebt haben. Das hat sich zum Beispiel in den 90er Jahren ganz klar gezeigt, beim letzten großen Tuareg-Aufstand, der vom Niger ausging und der dann 1996 mit der großen Flamme de la Paix, mit der großen Friedensflamme symbolisch beendet wurde. Lucy Köchlin, die Schweiz hat ja da eine Vermittlerrolle gespielt bei diesem Friedensprozess. Man hat das symbolisch beendet. Aber geschehen ist ja dann trotzdem nichts. Die Tuareg sind seitdem eigentlich weiterhin in der gleichen Armut geblieben wie vorher.
Es ist natürlich sehr viel geschehen in der Zwischenzeit. Die ganze Aushandlung dieses Friedensprozesses in Mali war sehr eindrücklich, weil hier sehr unterschiedliche Interessen aufeinander gestoßen sind und hier zum Teil auch die Tuareg selber eine sehr verantwortungsvolle Rolle übernommen haben und sich mit Vertretern des Staates und mit Hilfe von internationalen Mediatoren zu einer Lösung gekommen sind, die eben nicht auf Gewalt fußt. In der Zwischenzeit hat sich natürlich das Kräfteverhältnis verändert. Es sind ja jetzt ungefähr 20 Jahre seither vergangen und in diesen 20 Jahren, da haben sich sowohl die Interessen wie die Rollen wie auch der regionale Kontext sehr stark verändert.
Die ganze Situation ist enorm komplex. Eine Bewegung Richtung einer Art Unabhängigkeit war der schon 1962 in Gang. Das war kurz nach der Unabhängigkeit. Dann nach dem Sturz der Militärdiktatur, dem Moussa Traoré, das war wann? Um 1991, flammte eine neue Sache auf. Und gleichzeitig hat der Zentralstaat Mali in den letzten Jahren versucht, die Tuareg einzubinden. Der ATT, also der jetzt scheidende oder abgesetzte Präsident,
Amadou Toumani Touré,
als er gewählt worden war 2002, hatte er als ersten Premier einen Tuareg eingesetzt. Also es gab offizielle Bemühungen, die Tuareg mehr zu integrieren. Und jetzt kommt das, dass wir Tuareg-Problem nennen, aber das viel weiter geht als nur eben Tuareg. Ich habe die Berabisch erwähnt, die Kunta. Von den Sonrai haben wir noch gar nicht gesprochen.
Wer sind die Sonrai?
Das ist das Volk an sich im Norden, um Gao herum, mit dem alten Sonrai-Reich, dem mittelalterlichen, wie das heutige Mali ja auch seinen Namen vom noch älteren mittelalterlichen Mali-Reich übernommen hat. Und interessanterweise ist die Sprache der Sonrai mit den Niloten verwandt, aber nicht mit malischen Sprachen verwandt. Da kommt das ganze linguistische Problem rein. Die Tuareg-Berber, Hamitisch sprechend, die Mauren mit Hassania Arabisch, also Semitisch sprechend, dann kommen die Sonrai mit Nilotisch verwandt. Das Gros der Sprachen aber in Mali ist Mande sprechen, oder? Und so weiter. Gleichzeitig muss aber immer gesagt werden, in Mali ging es eigentlich relativ gut und diese verschiedenen ethnischen Gruppen oder Sprachen oder Gruppierungen kennen sich seit vielen Generationen und wirtschaften miteinander, ohne echt große Konflikte jetzt ausgetragen zu haben in den letzten Generationen. Das erweckt Hoffnung für die Zukunft, meine ich. Das ist wichtig.
Viele sagen nun aber, der Auslöser für die jetzige Krise sei tatsächlich die Rückkehr der Tuareg-Truppen, die im Dienste von Muammar al-Gaddafi standen, nach dessen Ermordung. Die standen eines Tages gewissermaßen arbeitslos da und kehrten zurück in ihr angestammtes Gebiet, eben nach Mali, und brachten all die Waffen mit, die sie eben von der libyschen Armee erhalten hatten. Lucy Köchlin, das war ja tatsächlich ein destabilisierender Faktor. Da trifft eine relativ gut ausgebildete Rebellenarmee auf eine ziemlich schlecht ausgebildete malische Armee.
Ja, man kann davon ausgehen, dass das sicher ein entscheidender Auslöser für die Krise jetzt, also für den Putsch war. Ganz klar, da kamen kampferprobte, sehr gut ausgerüstete Leute zurück, haben vielleicht andere Ansprüche. Man muss auch sehen, dass natürlich das Verschwinden quasi von Muammar al-Gaddafi zu einem gewissen Vakuum auch in diesem Gebiet geführt hat. Wir sind uns vielleicht nicht ganz bewusst, auch welchen Einfluss Gaddafi hier gespielt hat. Und gerade jetzt auch, er hat sehr eng auch mit Conaré zusammengeschafft, also mit dem ehemaligen Präsidenten von Mali, der immerhin 10 Jahre an der Macht war, von 1992 bis 2002. Das sieht man auch, wenn man beispielsweise in der Hauptstadt Bamako umherläuft. Man sieht riesige Gebäude des öffentlichen Dienstes, die von Libyen gestiftet wurden. Gaddafi wurde auch verehrt in der Bevölkerung, weil er eigentlich als afrikanischer Freiheitsheld angesehen wurde. Und das andere ist eben sicher auch das destabilisierende Moment, eben wo sich die Interessen dann plötzlich verlagern. Plötzlich ist diese sehr schlecht ausgerüstete Armee mit einer sehr tiefen Moral auch, also der tiefen Kampfmoral. Viele Gerüchte gehen umher, ob jetzt auch in Bezug auf die ranghöheren Offiziere, inwiefern die denn wirklich aktiv beispielsweise die Tuareg oder auch die Islamisten bekämpfen, inwiefern sie nicht mit ihnen sogar unter einer Decke stecken. Also das ist ganz klar, dass das ein auslösendes Moment ist.
Gaddafi war populär. Er hat sich gewagt, gegen den Westen zu stellen, gegen diesen also Norden, muss man eigentlich sagen, gegen diesen Norden, der als sehr paternalistisch wahrgenommen wird in einem Land, in dem was 50-60% der Bevölkerung unter 20 Jahre alt sind. Also es hat unerhört viele junge Menschen in diesem Land, oder? Das dürfen wir nicht vergessen. Und der junge Gaddafi hat an sich, als er an die Macht kam, la civilisation du chameau versucht auszurufen. Also nachdem er vom Osten, von den islamischen Staaten nicht ernst geworden worden war, hatte sich Afrika zugewandt und La Civilisation du Chameau ausgerufen. Ich erinnere mich, ich fand das damals genial. An sich ist das interessant. In diesen riesigen Hohlräumen, wo fast nichts in unserem technokratischen Sinn möglich ist, was soll man dort machen? Ja, ich weiß es auch nicht, was dort gemacht werden kann, aber das Kamel gehört irgendwie dazu. Gaddafi war irgendwie ein Typ für all diese jungen Arbeitslosen, die sich da eine Zukunft träumen.
In diese Krisensituation, die wir seit einigen Jahren beobachten, im Norden Malis, aber auch in anderen Ländern der Region, am 22. März dieses Jahres eskaliert die Situation in einem Militärlager in Kati, im nördlich der Hauptstadt Bamako. Es kommt zu einer Rebellion junger Offiziere unter der Leitung eines jungen Leutnants Amadou Sanogo, der sich revoltiert. Der amtierende Präsident Amadou Toumani Touré wird abgesetzt, eben mit dem Argument, diese Armee sei zu wenig ausgerüstet, zu wenig gut ausgerüstet im Kampf gegen die Tuareg. Also hier werden die Tuareg gewissermaßen verwendet als Legitimationsgrund für einen Putsch. Lucy Köchnin, ist das glaubwürdig oder ist das vorgeschoben?
Es ist wirklich nicht eindeutig. Also die Unzufriedenheit in der Armee, aber auch in der Bevölkerung war sicher sehr groß. Und es ist eine Tatsache, dass die Armee sehr schlecht ausgerüstet war und ist, dass die Unterstützung auch jetzt gerade eben durch ranghöhere Offiziere sehr durchzogen war und ein Problem, das auch in der Bevölkerung sehr kontrovers diskutiert wurde, ist die mangelnde Unterstützung des Präsidenten selbst, also durch ATT selbst. Und das war eine große Schwierigkeit. Es ist eine Frage natürlich auch des politischen Willens, weil wir haben jetzt sehr lange über die Tuareg geredet, aber wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich gerade im Süden beispielsweise der größte Teil der Bevölkerung von Mali lebt und hier die territoriale Integrität des Staates Mali im Vordergrund steht. Also, dass hier dieser Staat Mali nicht in Frage gestellt wird. Im Gegenteil, die Regierung wird kritisiert, dass sie sich nicht sehr viel dezidierter gegen diese Rebellion schon zu einem viel früheren Zeitpunkt gestellt hat. Und das ist ein großes Problem. Dazu kommt natürlich, dass die vielen Armeeangehörigen tatsächlich sehr schlecht ausgerüstet waren, nicht nur sie, sondern auch ihre Familien. Und das hat auch jetzt gerade im Januar beispielsweise zu Straßenprotesten in Bamako selber geführt.
Von Angehörigen.
Witwen, von Soldaten. Genau.
Ja. Aber nicht nur die malische Regierung hat zu wenig getan, sondern auch die internationale Gemeinschaft hat ein Stück weit eher zugeschaut, wenn es um diesen Konflikt im Norden des Landes, um diesen Konflikt mit den Tuareg ging.
Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Wenn man jetzt beispielsweise die Krise in der Côte d'Ivoire ansieht, dann hat Frankreich eine sehr ambivalente Rolle gespielt. Auf der einen Seite mit dieser militärischen Intervention hat sie die Beendigung des Bürgerkrieges herbeiführen können. Aber es verstärkt natürlich den Verdacht einer kolonialen oder neokolonialen Intervention. Ich kann natürlich nicht für die Bevölkerung in Mali sprechen, aber viele erhoffen sich eigentlich eine Lösung, die aus dem Land selber kommt, nicht von außen. Wer eine sehr entscheidende Rolle spielen möchte, ist die ECOWAS, also die Westafrikanische Wirtschaftsvereinigung. Aber auch hier gehen die Meinungen auseinander, ob das tatsächlich zu einer konstruktiven und nachhaltigen Lösung führt, wenn die ECOWAS hier militärisch eingreift.
Eine bessere Lösung, würden Sie dem zustimmen, Bernard Gardy, als wenn jetzt beispielsweise die Franzosen jetzt eingeflogen kämen in Bamako oder im Norden Malis, um hier einzugreifen? Die Malier möchten, Sie haben vorhin genickt, das Problem eigentlich am liebsten selber lösen.
Ich hoffe, es wird selber gelöst innerhalb des westafrikanischen Kontexts. Vielleicht dauert es länger, aber es wird wohl anhaltender sein. Und die Pourparlers, also Gespräche, haben ja jetzt auch begonnen in der Hauptstadt des benachbarten Landes Burkina Faso, also in Ouagadougou. Wobei interessanterweise nehme ich dem Internet gewisse Leute, führende Leute von diesem MNLA, Mouvement National de Libération d'Azawad, die sitzen dann in Nouakchott, das ist die Hauptstadt von Mauretanien. Einfach werden diese Gespräche nicht, aber man hat begonnen, miteinander zu reden. Ich stelle auch fest, dass der Sprecher von dieser MNLA bereits so sich politisch formuliert, um für die eigenen Interessen Tore offen zu halten. Es wird die Frage sein, verlangen Sie einen eigenen Staat oder wollen Sie Ihr Territorium? Jetzt beginnen Sie bereits zu shiften. Dieser Moussa Attaher, der jetzige Sprecher, ein interessanter Mensch, hat in Frankreich studiert, mit einem malischen Stipendium notabene, das reibt man ihm jetzt unter die Nase. Die werden wohl auch wissen, wenn die kein Benzin mehr haben dort im hohen Norden, können sie auch nicht mehr von einer Stadt in die andere fahren. Sie sind völlig abhängig von ihrem Umfeld, von ihrer Umgebung. Das wissen sie letztlich auch.
Es werden Verhandlungen über die Situation im Norden geführt. Es werden aber auch Verhandlungen über die Lösung der sogenannten Verfassungskrise geführt. Lucy Köchlin, und auch hier spielt die Westafrikanische Wirtschaftsunion eine wesentliche Rolle. Der Präsident von Burkina Faso, Blaise Compaoré, führt diese Verhandlungen mit den Putschisten und mit dem jetzigen Übergangspräsident, mit Diokounda Traoré. Auch das ist ja eigentlich ein Zeichen einer Reife einer Region, die vor ein paar Jahren vielleicht gerufen hätte, man solle vielleicht von Frankreich her oder von anderen Ländern, eben von Westen her, sofort eingreifen.
Ich bin froh, dass Sie das sagen, weil mir scheint auch, dass das ein sehr geregelter Putsch, respektive eine Ablösung von einem Putschzustand in einen geregelten Zustand ist. Hier scheinen gewisse Institutionen wirklich Wurzeln gefasst zu haben. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Putsch selber nicht sehr durchorganisiert war. Also die Putschisten selber waren nicht sehr schlagkräftig. Es hatte einen fast zufälligen Charakter. Aber dennoch muss hier gesagt werden, dass offenbar eigentlich ein Konsens bestand, dass das nur ein kurzfristiger Zustand ist, der jetzt auch hinsichtlich der anstehenden Wahlen in einen geregelten Zustand überführt werden muss.
Es herrscht Hunger in der Region. Heute schon sind über 120.000 Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Es sind Menschen bedroht vom Hunger. Welche Rolle wird diese drohende Hungerkatastrophe in dieser ganzen Krise spielen?
Ich glaube, die wird den Druck auf die Konfliktparteien erhöhen. Es ist jetzt schon absehbar, dass die MNLA zunehmend unter Druck kommen wird. Ansa Dine wird auch unter Druck kommen, weil wenn sie die Versorgung der Bevölkerung nicht gewährleisten kann. Und deshalb denke ich, dass es nicht nur für die Zentralregierung, und jetzt in dem Fall ist es die Übergangsregierung, die vor sehr schwierigen Aufgaben, militärischen wie auch humanitären Aufgaben steht, zu großem Druck kommen wird, sondern auch auf diese Hauptkonfliktparteien im Norden.
Die letzte Ernte war mittelmäßig bis schlecht im Norden Malis, also Hirse und Reis. Die Reiseernte ist im Januar. Jetzt ist es unglaublich heiß, jetzt ist dort die heiße Jahreszeit, das müssen wir auch wissen. Ab 10 Uhr morgens ist es 40 Grad, das Thermometer wird nicht mehr unter 30 fallen. Das ist oft auch nicht gut für die Nerven. Und ja, viele Leute sind jetzt irgendwo weggewandert, Richtung Süden, den Fluss entlang, in Niger, nach Burkina Faso. Das wird man spüren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.